Hi und herzlich willkommen zum Steelcast, dem Bietigheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir begrüßen darf ich heute den Patrick Vogel. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich.
Wir sprechen heute über Muskeln, über dicke Muskeln, über Sport, über Atmen, über Leben, über Eishockey. Vielleicht auch ein kleines bisschen. Doch, bevor all diese Dinge anstehen. Patrick, wer bist du eigentlich?
Wer ich bin? Wer ich jetzt bin? Ich bin der Athletiktrainer der Steelers. Seit jetzt gut, ich würde sagen 1,5 Jahren. Vor den Playoffs letztes Jahr hat es sich dann endlich ergeben. Und davor war ich auch schon Athletiktrainer, nur nicht für die Steelers. Und in dem früheren Leben, vor 10 Jahren circa, war ich auch noch selbst aktiv Eishockeyspieler.
Vor 10 Jahren war ich selbst aktiv Eishockeyspieler. Nimm uns da mal kurz mit rein. Kennen wir dich noch?
Ich habe, es müsste 2013 gewesen sein, war ich für ein Jahr in Bietigheim und bin immer noch hier, wo danach ein paar andere Stationen noch kamen, aber ich bin so klassisch in Bietigheim hängen geblieben, würde ich sagen.
Das passiert ja dem einen oder anderen, kriegt man immer mal wieder mit.
Ich kenne den einen oder anderen oder meine den einen oder anderen ganz gut zu kennen, dem das genauso passieren könnte, ja.
Du hast gesagt Athletiktrainer. Mhm. Was tut ein Athletiktrainer?
Der ist im Prinzip dafür zuständig, ihnen die beste Chance zu geben, ihr Potenzial auf dem Eis abrufen zu können. Körperliches Potenzial, ja, wohl geistig auch. Es sind beide Komponenten, ja.
Das geistig nehmen wir später auf jeden Fall nochmal auf. Da habe ich ganz, ganz viele Fragen zu dieser mentalen Seite im Sport. Körperliches Potenzial allerdings zuerst. Mhm. Was heißt das?
Was heißt das, wenn du die Jungs fragst, ist es manchmal sicherlich auch ein bisschen ein Knechten, gerade was im Sommer, ja, Sommertraining ist teilweise sehr, sehr hart. In der Saison ist sicherlich mehr ergebnisbezogen, auf die Wochenenden gerichtet, aber im Sommer, diese 3-4 Monate, die wir haben, legen eigentlich den Grundstein für eine gute und erfolgreiche Saison für den einzelnen Spieler.
Ich habe jetzt hier den einen oder anderen Spieler schon da gehabt und die erzählen dann immer im Sommer ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen Laufen, ein bisschen Kraftraum, ein bisschen Medizinbälle gegen die Wand werfen. Was steckt konkret dahinter?
Nur das. Das ist ja auch, mein Alleinstellungsmerkmal, dass mein Training sehr, sehr locker ist. Und was steckt dahinter? Wir sind 2-3 Stunden am Tag sind wir im Netto-Training. Also das ist auch, ich würde mal sagen, 4-5 Stunden kommen da ganz schnell zusammen, was dann diese Bruttozeit ist, mhm, mit Anreise, mit Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung. Aber diese 2-3 Stunden, da geben wir schon richtig Vollgas jeden Tag.
Sind in diesen 2 Stunden auch die Pausen zwischen den Sätzen drin oder ist das der Unterschied zwischen Brutto und Netto?
Das ist zum Teil auch der Unterschied zwischen Brutto und Netto und auch der ein oder anderen witzigen Anekdote aus dem Wochenende vielleicht, ja.
Jetzt sagst du, okay, da 2 Stunden hart trainieren, bisschen Vorbereitung, bisschen Zeiten dazwischen. Erzähl uns mal, wie sieht so ein klassischer Dienstagstrainingstag aus?
Ein klassischer Dienstagstraining im Sommer? Ich würde mal sagen, während ist es, am Anfang ist natürlich deutlich mehr begleitet auch von meiner Seite aus, aber dann ich versuche schon auch den Jungs eine gewisse Routine an die Hand zu geben. Es sind ja nicht nur Spieler da, die ich dann hier in Bietigheim habe, sondern die dann auch woanders dann im Winter sind und im Winter spielen. Aber wenn es sich eingespielt hat, jeder seine eigene Routine entwickelt fürs Aufwärmen in Zusammenarbeit mit mir. Und das dauert ungefähr, ich würde mal sagen, so 15 bis 20 Minuten, Viertelstunde bis 20 Minuten. Und dann geht es eigentlich schon in die Schwerpunkte, Themenschwerpunkte, Kraft, Geschwindigkeit. Das ist ein sehr schneller Sport. Ich möchte, dass meine Jungs, die Jungs, die bei mir trainieren, die unter meinen Fittichen sind, dass die schnell sind. Und alles, was eben dazugehört. Kraftentwicklung, Antritts, Explosivität, Geschwindigkeit, alles, was dazugehört, was auf dem Eis wichtig ist, ja.
Ich habe mal im Internet was Schönes gelesen. Da ging es darum, dass einer geschrieben hat, er würde sich das wünschen, dass bei den Olympischen Spielen, dass einer mitläuft, der einfach so ein regular Couch Potato ist. So ein Menschen, den man einfach auf der Straße eingesammelt hat und gesagt hat, du, was machst du eigentlich am Wochenende? Magst du mitmachen bei den Olympischen Spielen? Einfach, dass man mal einsortieren kann, wenn die weltbesten Athleten gegeneinander rennen, wie schnell das ist im Vergleich zu jemandem, der halt nie Sport macht. Diese Routine, die du da gerade beschrieben hast, hält das ein Nicht-Sportler aus? Kommt da ein normaler Mensch mit?
Ich würde sagen, dass es da nach dem Aufwärmen schon kritisch werden könnte beim einen oder anderen. Bin ich davon überzeugt, ja.
Was ist ein Aufwärmen? Wenn du sagst, da danach ist es schon dann langsam schwierig.
Am Aufwärmen sind die verschiedenen Bewegungsmuster, die eben dann trainiert werden sollen, vorbereiten, anbahnen. Das würde ich mal sagen, wird wahrscheinlich noch funktionieren, vielleicht nicht so geschmeidig, aber sobald es dann so Herz-Kreislauf-System, das zu aktivieren und aufzuwärmen geht, könnte ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere schon an seine, gerade was den Puls betrifft, an seine Grenze kommt. Ja.
Dann hast du gesagt, als nächstes Bewegungsmuster.
Mhm.
Nimm uns mit rein. Wir haben jetzt ganz viele Menschen, die hören zu. Wir wissen wohl alle, wie das aussieht, wenn man irgendwie schwarze Plates auf Stangen draufschiebt und sie dann irgendwie bewegt.
Aha.
Wahrscheinlich hat der eine oder andere auch mal das Wort Kettlebell gehört oder so.
Ja.
Aber was genau tut ihr? Wie genau sieht das aus? Wie funktioniert Sport?
ganz grob gesprochen, wir versuchen, Bewegungen so schwer zu machen, um einen adäquaten Reiz zu setzen, dass der Körper dann sich in der Regeneration für die nächste Belastung auf einem besseren Level befindet.
Mhm.
Heißt nichts anderes wie, was ist ein gutes Beispiel? Naja, Springen ist ein ziemlich gutes Beispiel. Springen, hochzuspringen oder weit zu springen, da braucht man eine gewisse Kraft in der Beinmuskulatur. Und die bekomme ich eben dadurch, dass ich zum Beispiel eine Kniebeuge unter erschwerten Bedingungen, heißt eben mit diesen schwarzen Platten auf der Stange, mir in den Rücken klemmen und dann damit eben meine tiefe Kniebeuge mache. Das ist dann zum Beispiel die Grundvoraussetzung für einen weiten oder hohen Sprung. Das muss dann natürlich auch noch die Kraft, die in der Kniebeuge mit Zusatzlast, Zusatzgewicht entwickelt wird, die muss natürlich dann auch noch übertragen werden auf die jeweilige Bewegung. Aber das ist dann schon mal, dann sind wir schon mal relativ weit. Also wenn die Grundvoraussetzung Kraft stimmt, dann geht es eigentlich in die Umsetzung der Bewegung. Und im Prinzip ist es nichts anderes, wie dem Körper jedes Mal wieder zu zeigen, hoppla, da geht noch was oder du bist noch nicht so ganz bereit für Gewicht X. Regeneriere bzw. baue mal in der Regeneration ein bisschen mehr, pack mal ein bisschen mehr drauf, damit ich beim nächsten Mal besser darauf vorbereitet bin. Diesen Reiz, den gibt es in der Muskulatur, diesen Reiz gibt es unter anderem auch, ja, man kann weitergehen im Immunsystem. Und es ist schon so ein Stück weit, ist es dann immer so im Training jeden Tag so ein bisschen ein Survival of the Fittest. Das hat ja fast schon was Evolutionäres. Du stehst vor einem Problem, du stehst vor einer Aufgabe, die du lösen musst. Und wenn du sie nicht gelöst bekommst, dann, naja, am Ende vom Tag bleibst du eben auf der Strecke. Oder bist langsamer als dein Gegner, weil halt der Gegner stärker und schneller ist, weil er schon ein paar Mal durch dieses Tal eben davor gegangen ist, um diesen Reiz zu setzen und dann am Ende der Regeneration wieder besser dazustehen. Und das versuchen wir, so gut es geht, oder so risikofrei es geht, vor allem auszuschöpfen im Sommer.
Das heißt, du stehst da, schaust dir an, welche Bewegungen habe ich im Eishockey, wie sieht das aus, was machen die Menschen?
Welche Muskulatur brauche ich?
Wie kriege ich das schwerer hin? Wie kriege ich das für die Jungs kompliziert? Dass es zwar von der Bewegungsausführung her nicht kompliziert ist, aber zumindest mit dem Gewicht, wie du es beschrieben hast. Und dadurch, dass ich es dann mit Gewicht mache, wird es dann ohne Gewicht logischerweise leichter.
Genau,
und idealerweise so schneller.
Genau. Und noch was dazu, das ist auch teilweise gar nicht so kompliziert. Ich habe das dann gerade bei meinen jüngeren Spielern. Und ich würde mal sagen, seitdem ich angefangen habe vor 10 Jahren, hat sich es auch teilweise ein bisschen verändert. Das hat schon so einen Einfluss der sozialen Medien bekommen, wo dann teilweise Sachen sehr, sehr fancy werden. Und dann bekomme ich Videos zugeschickt von mega cool, krass aussehenden Übungen. Aber am Ende vom Tag, naja, will er stärker werden und eine Kniebeuge hat es auch getan. Und dann habe ich das schon so. Ich meine, ja, das verändert sich. Darauf muss ich mich dann auch immer wieder einstellen, dass das Training abwechslungsreicher wird. Aber ich sage mal so, mit einem älteren Athleten trainiert sich allein deshalb schon leichter, weil der hat verinnerlicht, die Kniebeuge, die gehört halt zu mir dazu, wie in der Früh Zähne putzen. Und so wie der im Training nicht müde wird, jedes Mal nach dem Training 100 Pucks aufs Kreuzeck zu schießen, weil das ja eben ihn stärker macht, ist es halt bei mir leider nur die Kniebeuge. Und am Ende vom Tag ist halt das eine Mega-Übung, um die Beine stärker zu machen. Und ja, es kann dann schon auch mal langweilig werden. Also, aber das ist es halt dann, ja.
Den Gedanken finde ich schön. Bei dir ist es leider nur die Kniebeuge. Das ist irgendwie so langweilig. Und dann hast du vorher auch gesagt, im Sommer ist es Knechten. dieses Schinden, dieses Repetitative, dieses, okay, und jetzt mache ich halt 12-mal Kniebeuge und dann mache ich Pause und dann mache ich nochmal 12-mal Kniebeuge. Und davor habe ich schon 4 Sätze gemacht, um mich ans richtige Gewicht anzupassen und dann mache ich irgendwann meine 3-4 Übungssätze. Was macht das mit dem Kopf von den Spielern?
Das ist ein Thema, das auch eine gewisse Schulung braucht, weil wir haben eine Spielsportart und Spielsportarten leben ja davon, dass man eben genau das macht, was man tun möchte. Und klar, jeder spielt gerne. Und um dort besser zu werden, das andere, ich will nicht sagen, ja doch, es ist schon eher Arbeit als ein Spiel, sich dort im Kraftraum hinzustellen und dann auch mit einer gewissen Eigenmotivation und mit einer großen Teil an Eigenmotivation, die du brauchst, da besser zu werden. Und da entscheidet sich ja das Eishockey schon, weil wir sind im Sommer teilweise 3-4 Monate komplett vom Eis weg und das haben die wenigsten Spielsportarten, dass sie so weit von ihrem eigentlichen Sport weg sind, um sich da vorzubereiten. Und dann hat es fast schon sowas wie von einem Leichtathleten oder jetzt gerade die Olympiade, so die Wintersportler. Mit denen habe ich selbst auch dann im Olympiastützpunkt in München trainiert und über die war ich erstaunt, weil die bereiten sich halt monatelang auf genau ein Ereignis vor und am Ende vom Tag kommt es halt irgendwie auf, weiß ich nicht, auf die entscheidenden letzten 100 Meter im Finale an. Und dafür trainieren die aber Jahre, teilweise Jahrzehnte lang, um diese eine Chance in, keine Ahnung, wenn sie Glück haben, in einem Olympiafinale zu haben, um diese 100 Meter schnell zu laufen. Also das ist heftig. Aber so Knechten im Sommer, ja, es ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend für den Kopf. Und man merkt es auch, dass das über die Dauer des Sommers auch immer anstrengender wird. Und die Motivation hochzuhalten ist dann auch natürlich Aufgabe von mir, ja.
Wie macht man das? Also wenn jetzt jemand anfängt, der unsportlich ist, dann fängt er an und am Anfang macht er Kreuzheben mit einer leeren Stange und freut sich drüber, dass er 20 Kilo hochgehoben bekommt.
Genau.
Und dann kommt er innerhalb von ein paar Monaten schon zu wirklich großen Sprüngen.
Ja.
Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mit einem Profisportler arbeite, dass die Sprünge, die machen, nicht mehr so groß sind oder dass es auch nicht darum ging, jetzt einfach immer nur noch mehr Muskeln draufzupacken. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, die sehen ja zum Teil gar nicht mal, dass sich was bewegt.
Das ist richtig, ja.
Wie bleibt man dann bei der Stange? Wie motivierst du sie? Wie hältst du sie da an, dabei irgendwie dran zu bleiben?
Ich gehe selten mit, wenn es dann heißt, es gibt ja auch oft Kritik, dass es heißt, boah, das sind Sportler, die müssen es abkönnen. Ja, am Ende vom Tag sind es aber trotzdem nur Menschen. Es sind Menschen. Und die fühlen genauso wie jeder andere auch. Aber da würde ich dann schon sagen, ja, selbst wenn derjenige keine Fortschritte mehr sieht, 2-3 Jahre länger zu spielen, hinten raus, wenn man älter wird, das ist ja auch schon ein Fortschritt. Oder einfach nur auf dem Level zu bleiben ab einem gewissen Alter, ist ja eigentlich auch schon ein Fortschritt. Dass man den Jungs klar macht, pass mal auf, ich sehe zwar schon, dass du die letzten Jahre im Sommer keinen Fortschritt gemacht hast. Ich sehe aber auch, dass du nicht verletzt warst. Ich sehe aber auch, dass du so und so viele Spiele gemacht hast. Ich sehe aber auch, dass du nach wie vor den körperlichen Vorteil gegenüber dem anderen Gleichalten hast, der dann vielleicht abgebaut hat. Also das ist ja auch irgendwann ein Punkt in der Karriere, wo es dann nicht zwingend immer nur noch bergauf gehen kann, sondern dass man auch erhält. Und gerade bei Spielern, die älter sind, ist eine verletzungsfreie Saison oder auch, es muss ja nicht immer nur Verletzung sein, aber eine beschwerdefreie oder schmerzfreie Saison ist dann ja auch schon ein Gewinn und ein Zugewinn. Und das ist gut so, dass man eben in diese Rolle ja langsam reinwachsen kann, weil das können auch die wenigsten jungen Spieler sich da hinstellen und sagen, so, jetzt gebe ich mal 3 Monate Vollgas und ich sehe auch gar nicht, ob es besser wird. Und dann kann es ja auch sein, dass du nach den 3 Monaten gehst du aufs Eis und da ist alles andere erstmal wichtig als die 3, 4, 5 Kilo Muskeln, die du da drauf gepackt hast, weil du startest ja schon wieder sehr, sehr weit davon entfernt, wie du aufgehört hast. Und dann denkst du dir so, boah, wofür habe ich jetzt eigentlich trainiert? Jetzt brauche ich erstmal einen Übertrag aufs Eis. Es ist in der Geschwindigkeit wie in der Kondition, das ist das Gleiche. Und dann tut es halt erstmal die ersten 1-2 Wochen weh und du denkst dir halt wirklich so, boah, was habe ich denn jetzt eigentlich die letzten 3, 4 Monate im Sommer gemacht? Und irgendwann mal kommt es dann schon, dass es dann irgendwie eingespielt ist, die Schlittschuhtechnik, das ist alles, wie die Ausrüstung passt wieder. Und dann merkst du so, okay, jetzt war es dann doch ein richtig guter Sommer.
Ich mag reinfragen. Und zwar, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Raucher gibt, die nicht wissen, dass Rauchen ungesund ist.
Ja.
Und die wissen auch, naja, wenn ich das lasse, steigen meine Chancen, dass ich am Ende meines Lebens noch ein, zwei Jahre dran packe, dass ich keine größeren gesundheitlichen Ausfälle habe. Da ist ja auch das gleiche Risikobewusstsein da wie bei einem Eishockeyspieler während des Sommertrainings. Aber trotzdem ist die Motivation, etwas aufzugeben, was mir eigentlich Spaß macht, die Gemütlichkeit aufzugeben, nicht so groß, obwohl ich dieses ja doch schon phänomenale Ziel des Älterwerdens, des Gesünderlebens und so weiter habe. Boah, ich muss nicht mehr husten, wenn ich Treppen hochgehe. Ja? Also solche Sachen sind ja da auch da, aber die schaffen es trotzdem nicht, diese kurzfristige Motivation zu schaffen, dass sie sagen, und jetzt höre ich auf. Wie kriegt man das hin, dass die Sportler sagen, boah cool, ich bin jetzt 23 und es wäre voll geil, wenn ich nicht mit 33 aufhöre, sondern vielleicht mit 38 mit dem Sport. Deswegen muss ich jetzt heute aufstehen und Kniebeugen machen. Wie kriegst du da den Übertrag hin?
Wenn sie mit 23 immer schon Profis sind, dann müssen sie ein gewisses Mindset ja schon verinnerlicht haben. Dann haben wir da eine sehr, sehr gute Basis, mit der man arbeiten kann. Weil man muss ja nur in die Nachwuchsmannschaften schauen. Da hast du eine U20 mit 25, 30 Spielern. Dann scheiden, naja, ein Drittel scheidet dann aus. Und von den 10, mit Glück, bekommen dann vielleicht 1, 2, 3 die Chance, sich in der Profimannschaft zu beweisen. Und das sind dann schon auch meistens die schon verinnerlicht haben, die dann damit groß geworden sind, die das dann auch verstanden haben, deshalb auch so weit gekommen sind. Und das geht ja auch immer weiter. Nur, ich würde schon sagen, und das wird auch immer besser, dass das Mindset, ich habe früher noch mit Kettenrauchern zusammengespielt. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also das Bewusstsein für den eigenen Körper, das ist schon deutlich besser geworden. Und dann gibt es aber nach wie vor die Mitte, Ende 20-Jährigen, die da weniger drauf geben und andere, die dann halt schon, denen musst du nicht viel erklären. Und oftmals ist es dann auch so, dass irgendwelche Ereignisse eintreffen, oder was heißt, bestimmte Ereignisse eintreffen, wo es dann Klick macht. Und wenn der Leidensdruck groß genug ist und ich kann zu einem zum Beispiel sagen, die ganze Saison sagen, hier, mach die und die Übung, damit dein Rücken, deine Rumpfmuskulatur ausgeglichen ist, dass du deinem Rücken mal safe hast. Naja, und der hört nicht auf mich bis zum ersten Hexenschuss. Und dann bin ich sein bester Freund, weil das tut halt weh. Also
Lernen durch Schmerz.
Lernen durch Schmerz, lernen durch Verletzung, so blöd es klingt, aber eine Verletzung ist auch für viele Spieler eine Chance. Und das ist auch wirklich zu beobachten. Spieler, die sich in jungen Jahren schon schwer verletzt haben, die haben damit weniger Probleme, weil die auch schon mal durch diesen Prozess gegangen sind und es halt auf eine bittere Art und Weise lernen mussten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Yoshi nehme, Yoshi Rust, naja, den brauche ich dazu nicht mehr allzu viel erklären mit seiner Knievorgeschichte, Knieproblematik. Da geht es niemals darum, was kann ich machen oder dass ich ihm erklären muss, wofür das gut ist, sondern der kommt von selbst und sagt, was kann ich machen, um mich noch ein bisschen fitter zu machen, noch ein bisschen besser auf bestimmte Situationen vorzubereiten.
Weil wir sehr aufmerksame Zuhörer haben, sei euch gesagt, wir nehmen hier an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich mal den einen oder anderen Spieler als Beispiel. Allerdings nur bei Sachen, die auch öffentlich sind und die bekannt sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier von Yoshi sprechen, dann können wir euch in diesem Zuge auch nur empfehlen, geht mal auf YouTube, schaut mal die Reha-Doku über den Yoshi an. Da gibt es eine tolle Doku drüber, die den Weg so ein bisschen zeigt. Zurück hierzu. Verletzungen, haben wir gesagt, lernen durch Schmerz, da entsteht so ein gewisses Bewusstsein. Das ist jetzt richtig blöd, aber du hast ja auch Jugendgruppen. Merkst du einen Unterschied in der Art und Weise, wie die jungen Spieler mit ihrem Körper umgehen, hin zu den etwas älteren? Also sind die quasi vorgeschädigt durch irgendwelche Bilder, die sie gewohnt sind von Instagram? Wie hat ein trainierter Körper auszusehen? Was muss ich dafür selber tun? Wie sieht gutes Training aus? Kommen die dann erstmal her und wollen dir was erklären? Merkst du da einen Unterschied über die Jahre?
Ja, aber ich finde, das hebt sich ein bisschen auf. Also durch Social Media hat sich sicherlich ein größeres Bewusstsein entwickelt, was auf der einen Seite positiv ist. Auf der anderen Seite sehen sie aber auch, genug Bullshit, um das dann wieder zu neutralisieren. Und früher haben sie sich teilweise gar nicht so viel Gedanken über das Positive wie über das Negative gemacht. Also das, ich würde sagen, dass das fast dann wieder sich ausgleicht, ja.
Wenn wir über diesen Bullshit sprechen, der da kursiert, hast du es als Thema, dass du den Jungs hin und wieder was wegtrainieren musst, was sie sich falsch angelernt haben?
Zum Teil auf jeden Fall, ja. Das ist eben auch das, dieses Muster gut anbahnen. Da geht es nicht nur um Muster auf dem Eis, da geht es auch um fundamentale Bewegungsmuster. Also es gibt ein paar Bewegungsmuster, die einfach sitzen müssen als Basis für andere Bewegungen. Und dann sind wir halt wieder bei der Kniebeuge. Da haben halt die Knie in einer gewissen Position auch zu sein und zu bleiben, oder da muss man fähig sein, eine bestimmte Position zu halten, um dann eine Kniebeuge in welcher Variation auch immer durchzuführen. Und dann sind wir auch ganz schnell bei diesem Push zum Beispiel auf dem Eis, dass du sagst, das eine Bein ist ja immer gebeugt, das andere muss so schräg nach hinten weggepusht werden. Nur wenn halt die Basis, die Kniebeuge nicht stimmt, dann brauchen wir da gar nicht weitermachen. Und das ist auch schon auch mein Anspruch als Athletiktrainer, dass ich nicht auf Teufel komm raus, nur auf Quantität, auf reine Leistung gehe, sondern die Qualität muss schon auch stimmen. Da sind wir nämlich auch ganz schnell wieder beim Thema Verletzungen, Verschleiß, Ausfälle. Und ich sage mal so, ich kann den von den Leistungsdaten fittesten oder nicht fittesten, besten Spieler haben, wenn der mir nur ein Drittel der Spiele macht, dann hat der Verein wie der Spieler nichts gewonnen. Also ja. Das muss schon auch ein gewisser Ausgleich, ein gewisses Level haben. Ja, es ist kein Gesundheitssport, auf gar keinen Fall. Das ist nach wie vor nicht so, dass du da erwarten kannst, dass du da im Alter gar nichts mitgenommen hast aus dem Eishockey. Aber das zu minimieren ist natürlich auch mitunter meine Aufgabe. Ja.
Du hast gerade Verschleiß angesprochen. Rechnet ein Verein das gegen? Also quasi die Kosten, die ich für Athletiktraining ausgebe versus das Gehalt, das ich dann auch mit Leistung bezahlt bekomme versus, naja gut, ich gebe das Geld nicht aus für den Athletiktrainer, habe dafür aber auch die Spieler nicht parat, weil sie eben ausfallen wegen Verletzung, weil können nicht spielen, weil Schmerz.
Also davon gehe ich schwer aus, dass das so gegengerechnet wird, ja. Ja, auf jeden Fall.
Der Mensch als Handelsware. Ist manchmal ein bisschen hart, oder?
Ja, es ist hart, aber es gibt andere Jobs, da stehst du, weiß ich nicht, um 4 in der Früh auf der Matte. Das ist auch sehr, sehr hart. Und es gibt immer, ich habe auch selbst, seitdem ich aufgehört habe, so sämtliche, ich weiß nicht, emotionalen Zustände, so sämtliche, wie soll man sagen, die Beziehung zum Thema Eishockey hat sich schon immer mal wieder so ein bisschen gewandelt. Erstmal wollte ich gar nichts mehr damit zu tun haben, wollte damit abschließen, dann fand ich schon wieder, hey, boah, ganz cool. Dann im Nachwuchs wieder mit reingekommen, das war mega. Und naja, als ich dann letztes Jahr zum Beispiel die Steelers im Profibereich wieder übernommen habe, ich habe gar nicht mehr gewusst, was mir abgegangen ist. Also nicht im Sinne von auf professioneller Ebene, sondern einfach dieses die Kabine, von der jeder spricht. Und das hat auch meine Frau letztes Jahr gesagt. Sagt sie, boah, was ist denn los? Und nichts, aber weil ich halt irgendwie, das war so eine Grundzufriedenheit. Einfach nur, dass ich eben wieder im gewohnten Umfeld war. Und das war am Anfang so, die ersten Jahre habe ich mir gedacht, so erstmal so ein bisschen Abstand und einfach nur in diesem zweiten Leben ankommen. Aber jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das wieder, ich will das gar nicht mehr missen. Also nicht nur die Arbeit mit den Jungs, sondern auch einfach nur dieses ganze Verhalten in der Kabine, die Umgebung. Naja, für mich riechen auch irgendwie Eishallen alle irgendwie ähnlich. Ja? Du gehst in eine Eishalle rein, es riecht halt einfach so. Das hat einfach was. Diese Atmosphäre in der Eishalle ist eine schöne Atmosphäre und die ist halt jetzt, Gott sei Dank wieder da bei mir.
Wir waren gestern beim Eltern-Kind-Spiel und du standest sogar auf dem Eis.
Ja.
Fehlt dir das manchmal?
Ja. In den Spielen. Training, ja, es ist schon Training, Busfahren und so weiter, das muss jetzt nicht mehr sein, aber so die Spiele, gerade wenn es, wenn es bisschen härter zur Sache geht, das hat dann schon immer hat immer Spaß gemacht, ja. Und du hast ja auch diesen, das ist auch was du, ich habe lange überlegt, was habe ich vermisst? Naja, vermisst ist diese Emotion, dieses Up and Down in beide Richtungen. Ich versuche das immer zu vergleichen mit, wie oft hast du denn diese Situation, wenn du im Büro hockst, dass du aufspringst, lauthals rausschreist und keine Ahnung, so ein Fistpump machst. Ja, wie oft ist das? Und vor allem, wie oft kannst du dir das leisten, oder dass du für verrückt erklärt wirst? Und das hast du halt im Training fast im Minutentakt, wenn du so eine 1-gegen-1-Situation hast gegen einen Stürmer, naja, dann gibt es jedes Mal einen dummen Spruch, wenn der nicht vorbeikommt. Und du kriegst aber auch jedes Mal einen dummen Spruch, wenn der dir halt das Ding um die Ohren oder die zwischen die Beine spielt und dann das Ding einknallt. Also das, diese emotionale Achterbahn, die, es ist eine Schwierigkeit, das hinzubekommen, zu übertragen aufs in Anführungszeichen, sage ich mal, normale Leben, weil das dieses Parallelleben als Sportler, diese emotionalen Höhen und Tiefen, die sind schon krass. Und die vermisse ich dann natürlich im Spiel auch. Also wenn es emotional zugeht, schlägt das Herz beim Zuschauen deutlich höher. Ja.
Das hat für mich ganz, ganz viel mit Feedback zu tun. Also wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, bitte bau mir eine PowerPoint-Präsentation und du sitzt wieder 6 Wochen dran oder, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du sitzt 2 Wochen dran und dann kommt irgendwann so ein Termin und dann kannst du sie zeigen und dann sagen die Leute so, und nicken, weil das ist alles, was du halt kriegst, versus du bist im Training und egal, was du tust, du bekommst direkte Rückmeldung auf dein Verhalten. Genau. Du bekommst direkt Bestätigung oder konstruktive Kritik. Mhm. Also auch wenn das ein Ha-ha-ha, du Depp, ich habe dir gerade zwischen den Beinen durchgespielt hast, es ist ja trotzdem eine konstruktive Form von Kritik. Genau. Es ist jemand, der dich mag, es ist jemand, den du magst, der dir gerade gezeigt hat, wo du besser werden kannst.
Genau.
Ist das was du im Kraftraum auch weitergeben kannst?
Ich versuche es einzubauen. Auf jeden Fall.
Wie?
Da helfen Testungen. Das kannst du dann relativ schnell und klar dann auch aufzeigen. Pass mal auf, du bist so und so, du springst um so und so viel Zentimeter weiter, du bewegst in deiner Maximalkraft so und so viel mehr Gewicht, du wirst beweglicher, das fällt dir leichter. Manchmal gibt es auch ein Video vorher, nachher. Das sind dann aber eher so spontane Momente. Mhm. Und ich sage, ich habe bei so einem Test, bei einem Assessment, habe ich mir selbst Notizen, Videos, Fotos gemacht und dann sehe ich die Bewegung und denke mir so, okay, hoppla, da war ja was vor 4 Wochen und zeigt es dann. Das ist dann schon sowas, wo du dann so ein Feedback, auch nachvollziehbares, visuelles Feedback geben kannst. Ja. Und die Jungs, die dokumentieren ja auch das, was sie bewegen. Und für mich war das immer ganz cool, wenn du am Anfang so ein Trainingstagebuch geführt hast, das war dann schon schön sauber und dann hast du es jeden Tag irgendwie verschwitzt in die Hand genommen und nach 3-4 Monaten ist es fast auseinandergefallen, aber war auch voll.
Ja.
Und dann hast du gesehen, okay, das war am Anfang, das war am Ende und das auch selbst zu wertschätzen, allein den Aufmerksamkeitsfokus darauf zu legen, zu sagen, Jungs, schaut mal, ja, es ist teilweise vielleicht auch oft das Gleiche, aber, nee, da waren hier mal 60 Kilo und jetzt sind wir halt bei 120 Kilo. Das Hut ab in der Kürze der Zeit. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Formen der Motivation. Und wenn da einer nach jedem Training sich das T-Shirt ausziehen muss und sich dann dabei oder im Spiegel betrachten muss nach jedem Training und den Pump anschaut, ja, dann mach doch. Ist doch super. Es kann doch auch eine Form der Motivation sein, einfach wenn einer sagt, ja, vielleicht ist einer so ein bisschen selbstüberzeugt oder so ein bisschen, naja, eine narzisstischere Ader hat, ja, dann schau dich doch in den Spiegel an und fühl dich dabei gut, weil du hast es dir ja auch verdient.
Wenn ihr da draußen in den Spiegel schaut und ihr seid unzufrieden und ihr denkt euch, das, wovon er gerade spricht, will ich haben.
Okay.
Schaut mal auf die Website Patrick Vogel, ihr werdet da bestimmt was finden. Aber das war jetzt der Moment, da muss einfach Werbung rein. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Wir sind eigentlich werbefrei, aber da muss Werbung rein, anders geht's nicht. Ist das noch ein Antrieb? Also ja klar, bei Bodybuildern kennt man das. Die sehen dann, oh und da, diese eine Ader, da muss noch ein bisschen irgendwie dahin. Ist das bei Eishockeyspielern ein Antrieb? Also nicht generell dieses, ja, mein Körper verändert sich, sondern da muss der Körper sich noch verändern. Da will ich, dass er schöner wird, athletischer wird, breiter wird, was auch immer.
Oh, das kommt sicherlich auf den einzelnen Charakter an. Aber ja, aber das war jetzt nur ein Punkt. Es kann auch sein, dass einer dann sagt, jetzt habe ich ein Wochenende mit meinen Jungs geplant und das würde ich dann vielleicht auch so ein bisschen über die Stränge schlagen, ganz gerne. Dann gib halt davor 5 Tage ein bisschen mehr Gas und davor 5 Tage oder danach 5 Tage auch wieder ein bisschen mehr, dann ist es ja schon auch mal drin, weil so ein bisschen leben darfst du ja auch. Ist ja nicht so, dass du da hier nur Scheuklappen. Kann ja auch eine Motivation sein. Oder, ja, doch, solche Sachen. Da bin ich der Letzte, der sagt, du, dann genieß doch auch mal deinen Sommer. Und dann ja, mach doch mal. Ich will es nicht wissen, aber mach einfach mal und gib mir davor ein bisschen mehr, gib mir danach ein bisschen mehr, dann braucht man in dem, was dazwischen passiert ist, auch, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Und das klappt schon auch ganz gut, ja.
Wenn wir über diese Motivatoren sprechen, wie auch immer die gestrickt sein mögen, würde mich interessieren, was deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese Motivation stringent bleibt, anhaltend bleibt.
Mhm.
Was du den Jungs geben kannst, dass sie durch so, okay, und dann machen wir jetzt halt 5 Tage mehr vorher und 5 Tage mehr danach, dass sie da durchbeißen können. Was gibst du, was machst du mental noch mit ihnen?
Also wir sind nochmal bei dem Punkt, vorhin müssen wir gar nicht wieder groß ausholen, dass die an einem bestimmten Punkt ihrer Karriere genau deshalb sind, weil sie so eine gewisse Grundmotivation haben von innen raus. Und das hilft mir auch sicher, dass ich mich ganz gut in die Jungs reinversetzen kann. Weil ich hatte ja auch nicht immer Lust darauf, diese 3-4 Monate im Gas zu geben. Aber dann ist es halt schon auch so eine Sache, dass man das, ich versuche das schon auch anzusprechen, das Positive. Nicht nur, naja, jetzt mach hier 10 Kniebeugen, dann schießt du 3 Tore mehr. Ja, aber auch das kann natürlich eine Motivation sein. Und der eine, der ist vielleicht ein bisschen mehr, ja, Tore fixiert. Dann sag ich, ja gut, jetzt machst du nochmal 10 und dann knallst halt auch im Sommer 5, im Winter schießt dann 5 Tore mehr. Oder auch aufs Selbstvertrauen so ein bisschen einwirken, weil das kann ja auch extrem Selbstvertrauen schaffen, dass ich, wenn ich mich im Sommer 3-4 Monate perfekt vorbereitet habe, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen im August. Was soll denn schiefgehen? Ich bin so stark, ich bin so schnell, das muss mir erstmal jemand nachmachen. Und dass du dann fast schon es gibt Spieler, mit denen kann man fast ein alter Ego aufbauen. Dass man da so, da gibt es ja ganz, ganz viele Sportler, die da ein ziemlich gutes Beispiel sind. Und ich meine, so diese Kobe Bryant, würde ich mal sagen, ist ein ziemlich gutes Beispiel. So diese Black Mamba. Naja, das hat der ja auch nicht nur, das war ja nicht nur sein Markenzeichen, das hat er ja auch verkörpert, dass er diese schwarze Mamba ist. Und naja, warum denn auch nicht? Warum denn nicht, sich selbst so ein Bild von sich selbst zu schaffen, durch dieses Training, dass man sowieso, ich will nicht sagen unverwüstbar ist, aber naja, zumindest schon mal, ja, keine Ahnung, Fels in der Brandung, wie man es nennen will, aber dass man da halt sich über so ein mentales Selbstbild, das Selbstvertrauen auch für die Saison schafft. Also sind wir da auch ganz schnell beim Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist ja nicht das Gleiche. Also ich bin ja derjenige, der dafür sorgen kann, dass sich jemand selbst ziemlich bewusst ist oder ziemlich bewusst wird, was er ist. Und dann folgt das Selbstvertrauen eigentlich fast automatisch, wenn wir das Richtige getan haben.
Für die Zuhörer, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, weiß ich, wer ich bin, was ich tue.
Genau.
Selbstbewusstsein kann ich nicht faken, Selbstvertrauen kann ich faken. Das ist was, das kann ich nach außen so tun, als wäre ich das, obwohl ich es nicht habe. Aber wenn ich dann tatsächlich mal etwas gemacht habe und weiß, das kann ich nicht, dann habe ich ein Bewusstsein, das ehrlich ist, dass ich nicht faken kann.
Genau. Und da sind wir auch ganz schnell, wenn du sagst mental, sind wir auch ganz schnell bei Selbstwirksamkeit. Das ist ja so eine Reihe so ein bisschen. Und das ist ja auch eine gewisse Art eine Selbstwirksamkeitsschulung.
Wie viel Training machst du kopftechnisch mit den Jungs?
Das ist sehr individuell, würde ich sagen, ja.
Dann frage ich anders rein. Stellen wir uns vor, es gäbe Jungs, mit denen du mehr Kopftraining machst. Wie sehe Mentaltraining aus, das das Krafttraining begleitet? Oder ist das was wirklich ganz separat davon ist?
Teils, teils. Dieses Krafttraining ist ja eigentlich eine komplett individuelle Nummer, wo du auch jetzt über den Winter habe ich meine 25 Spieler oder um die 25 Spieler, habe das ein Teamsetting, aber im Kraftraum ist ja so ein Zeitpunkt, wo du maximal egoistisch sein kannst. Weil je besser du selbst im Kraftraum wirst, umso mehr hilfst du dem Team. Also da sage ich auch zu jedem, du hier drin, hast ja keinen Mitspieler, dir kann ja keiner helfen. Klar, dir kann jemand, der bei der Kniebeuge dich unterstützen, dass er halt dass du dich unter der Last zusammenbrichst, das geht schon, ja, aber da hast du dann wirklich, und dann wird es auch so individuell, also da wirklich im Krafttraining das einzubauen, ist teilweise, wenn du in der Gruppe bist, ein bisschen schwierig. Und dann geht es aber auch wirklich über, naja, Gespräche und das Kennenlernen der einzelnen Charaktere. Und da geht es über die mentale Komponente, aber auch ein Stück weit die Erholungs- oder Belastungskomponente. Das ist dann wirklich in Gesprächen, die dann aber auch währenddessen stattfinden. Und das ist jetzt dann nicht so, dass ich sage, hey, wir arbeiten jetzt explizit eine Stunde mit Spieler X, eine Stunde mit Spieler Y, sondern das sind immer so in der Pause, in so kleinen Nebensätzen versuche ich schon immer auch das Gespür für die Jungs zu bekommen, ja.
Mich würde da interessieren, inwiefern da das Krafttraining hilfreich ist, um das Mentale mitzutrainieren.
Ja.
Wenn ich jetzt mit den Jungs sowieso arbeite und die machen etwas, stumpfes, repetitiv, ja, ziehe halt immer wieder das gleiche Ding hoch und das Gewicht ist so stark, dass ich auf einmal nicht mal mehr den Kopf habe, mir um irgendwas anderes Gedanken zu machen. Schaffst du damit eine gewisse Offenheit auch für ein mentales Training in den Pausen zwischen den Sätzen und in diesen Gesprächen drumherum?
Ja und die Pause ist sehr lang. Ja und nein, das ist echt ein schwieriges Thema, weil das halt wirklich nebenher läuft. Also ich will mir jetzt auf gar keinen Fall da das anmaßen, dass ich ein Mentaltrainer bin, aber weil einfach die Zeit auch dafür nicht gegeben ist und das ist auch nicht meine krasse Expertise ist. Aber es spielt mit rein und es hat natürlich auch einen Raum. Aber es ist eher so ein bisschen andersrum. Du merkst, Spieler, die verkopft auf dem Eis sind, sind es auch relativ oft auch im Kraftraum. Und dass du dann sagst, pass mal auf, dieses Gewicht schaffst du jetzt nur, weil du dich wieder hingestellt hast, 5 Sekunden lang das überlegt hast, dann 10 Sekunden das. Und bevor du überhaupt angefangen hast, hast du schon so dich sowas von blockiert im Kopf, dass das so, ich habe schon, das wird nicht funktionieren. Jetzt gehst du nochmal raus, schnaufst durch, gehst rein, machst dich genau 3 Sekunden, konzentrierst dich und dann, keine Ahnung, machst du diese Wiederholung im Umsetzen. Und bei vielen ist es dann auch so, das klappt dann so. Dann hast du ein Aha-Erlebnis, sag ich, ja, und das machst du jetzt auf dem Eis genau das Gleiche. Probier's halt einfach. Das ist es ist schwierig, da wirklich Beispiele auch zu finden, ja.
Man könnte fast meinen, Menschen sind individuell und da gibt es keine Patentrezepte.
Das kann man genauso sagen, ja.
Wie gehst du mit mentalen Blockaden um? Also, du hast jetzt gerade eine Sache genannt, da kommt jemand her und du siehst schon wieder an der Art und Weise, er verkopft, das wird gleich nichts. Wie löst man mentale Blockaden?
Mentale Blockaden ist ein Stück weit auch wieder zu sich selbst finden. Und vielleicht das Problem von vielen Seiten zu beleuchten oder die Blockade von vielen Seiten zu beleuchten, um dann, naja, es ist immer so, auf welcher Seite steht man? Steht man im Schatten oder steht man da in der Sonne? Und es ist ja mit ganz vielen Sachen so, Blinkwinkel, unterschiedliche Blinkwinkel zu schaffen. Und wie gesagt, da bin ich ja froh, dass ich das selbst 13 Jahre professionell machen durfte. Den ein oder anderen Blickwinkel kenne ich ja. Und genau, das ist auch wieder ein Punkt. Damals war ich ja auf der einen Seite und dann hast du so oft mal so einen krassen Schnitt und dann bist du auf der anderen Seite. Heißt Spielerseite, Trainerseite. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Also wenn man mich jetzt fragt, in welchem Team bist du? Ich bin gerne in beiden Teams, weil ich das kann. Ich habe vielleicht auch nicht das Problem, wenn ich jetzt jemanden taktisch 10-mal sage, lauf nach rechts und der läuft dabei aber 7-mal nach links, dann wird es vielleicht irgendwann mal auch persönlich und emotional. Das habe ich ja nicht, ja. Ich kann ja, ich habe das ein bisschen leichter, jeden gleich zu behandeln und deswegen möchte ich für die Trainerseite, für die Staffseite und für die Teamseite gleichwertig da sein. Und kann das vielleicht deshalb auch verschiedene Blockaden lösen, weil ich beide Blickwinkel betrachten kann, weil ich beide miterlebt habe.
Bist du im direkten Austausch mit Düki und mit Alex zu irgendwelchen Themen? Wie genau kann man sich das vorstellen? Die sehen dann, hey, der so und so, der schießt fein nicht stark genug, mach mal was, dass der stärker schießen kann. Oder der ist zu langsam, sorg mal dafür, dass der schneller rennen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es dann eher auf Teamebene und nicht auf Einzelne?
Nö, das ist dann schon auf so individueller Ebene, solche Themen sind es. Der eine wird nach, weiß ich nicht, 15 Minuten Eiszeit, wird er platt, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Der andere braucht ein bisschen einen besseren, einen schnelleren Antritt. Der dritte braucht ein bisschen mehr Kraft im Oberkörper vielleicht, weil er die Zweikämpfe nicht so gut an der Bande führt, wie er sie eigentlich führen könnte, mit ein paar Kilo mehr oder ein bisschen mehr Kraft im Oberkörper. Sowas sind natürlich die Gespräche, die wir haben auf individueller individueller Basis oder auf individueller Seite. Und sonst die Gespräche, die wir führen, der Austausch ist sehr stark in Richtung Trainingssteuerung einfach, ja.
Klingt für mich erstmal wie ein Vollzeitjob. Also 25 Trainingspläne, die ich monatlich irgendwie anpasse, Gespräche, die ich führe pro Spieler, was machen wir hier, was machen wir da, Trainingsaussteuerung, wie sehen die nächsten Einheiten bei euch aus, was übt ihr auf dem Eis, was heißt das für mich, was ich nebenher noch machen kann. Wie viel Zeit verbringst du in der Eishalle?
Es gibt Tage, da komme ich und gehe dreimal in der Früh für die erste Mannschaft. Dann habe ich auch noch einen Kleinen, der da mitspielt, mit deinem gemeinsam. Und ja, dann kann es schon sein, dass ich, wenn ich den nach Hause fahre, nochmal für den Nachwuchs dann zurück in die Halle komme. Aber um das vorher aufzugreifen, manche sagen, es riecht streng. Ich mag den Geruch der Halle, deswegen fühle ich mich da wohl. Aber so in Zeiten, ja. Ich würde mal sagen, es ist eine 20-Stunden-Netto-Woche ist es mindestens in der Eishalle, ja. Und dann reden wir aber schon davon, dass ich mich explizit damit beschäftige, mit den Spielern zu arbeiten, ja.
Eishockey ist ein sehr zahlenbasierter Sport. Man guckt immer drauf, was geben die Zahlen eines einzelnen Spielers her. Und jetzt trainierst du mit den Spielern körperliche Leistungsfähigkeit.
Ja.
Und jetzt hast du gerade gesagt, naja, du arbeitest halt individuell mit den einzelnen Spielern. Ist das, was du machst, hart performanceorientiert? Ich meine, es steckt bei dir im Namen drin, das ja. Performance. Oder ist da auch noch irgendwo dieses Menschliche drin? Abseits von den Zahlen, abseits von den Gewichten, abseits von der Menge an Hantelscheiben. Wie viel Performance und wie viel Menschlichkeit steckt da drin in dieser Arbeit mit den Spielern?
Ich würde sagen, viel Menschlichkeit. Also ich hoffe, dass das mich auch zum Großteil ausmacht. Und ich hatte mal so eine Meinungsverschiedenheit. Das war abseits vom Eishockey. Aber dann hieß es, naja, die Person kommt ja nur zu dir, weil da ging es darum, darf jetzt die Person X bei mir trainieren oder nicht? Weil die hat ja auch selber Physiotherapeuten und Athletiktrainer, war eine andere Sportart. Und derjenige hätte mir halt dann verboten und hat gesagt, Patrick, die hat selbst ihre Betreuung, die kommt ja nur zu dir, weil sie mit dir gut kann. Und ich gesagt, ja, okay, und das willst du mir jetzt vorwerfen, oder wie? Also ich meine, ich muss mit der Person sehr, sehr nah zusammenarbeiten. Wir sehen uns täglich mehrere Stunden. Ich verlange ihr einiges ab. Naja, es ist dann schon auch ganz gut, wenn man sich selbst auch, wenn man sich sympathisch ist. Also ich habe da keinen Fehler gesehen. Und deswegen finde ich das enorm wichtig, auch einen menschlichen Zugang zu meinen Sportlern zu haben, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, worum es geht, weil du gefragt hast vorher, die Motivation. Also wenn die mir vertrauen und wenn die Spieler mich mögen, dann ist es auch leichter, meine Idee rüberzubringen. Also das ist, ich will nicht sagen 50-50, weil das, wie du sagst, das sind schon nackte Zahlen. Aber nö, das spielt eine große Rolle, klar.
Hast du jemanden, bei dem du noch dir Input abholst, wo du noch sagst, da hole ich mir Weiterbildung, da bin ich dran, da will ich mehr?
Ja, auf jeden Fall. So bin ich auch zu dem Thema gekommen. Ich war selbst verletzt und bin dann über Umwege damals in München zum Olli Schmidtlein gekommen. Der war früher bei der Fußballnationalmannschaft und bei Bayern tätig, hat dann seine eigene Praxis aufgemacht. Und der ist dann schon so ein bisschen ein Stück weit mein Mentor geworden, weil ich war da zur Behandlung und habe gesehen, wow, dieses Setup ist ja mega. Und genau so habe ich mir das eigentlich immer vorgestellt. Das war wirklich wie so ein, naja, da öffnet sich die Himmelstür, weil es war perfekt. Eine perfekte Rundumbetreuung für einen verletzten Sportler.
Ja.
Hat aber auch Sportler gehabt, die sich einfach nur für die Saison vorbereiten wollten.
Ja.
Und dann habe ich mir eben von dem Tipps geholt, habe dann nach meinem Studium auch bei dem ein Praktikum gemacht, habe dann da reingeschnuppert und irgendwann hat er gesagt, ich habe dann gefragt, du Olli, was mache ich als nächstes? Er sagt, fang mal an. Jetzt hast du so viel in der Theorie gemacht,
ja.
Jetzt musst du auch mal in die Praxis kommen. Und dann habe ich bei dem auch meine sämtlichen weiteren oder meine Weiterbildungen gemacht und klar, das war so der erste Coach und das variiert natürlich auch immer ein bisschen. Also seit ein paar Jahren bin ich tiefer in die chronische Gesundheit eingetaucht.
Mhm.
Also ja, es gibt sehr viele chronische Krankheiten, die sehr, sehr häufig mit Akutmedizin behandelt werden. Und ich bin kein Mediziner, aber ich darf mich ja trotzdem um die Gesundheit kümmern. Und da habe ich dann jetzt gerade ein Studium wieder am Laufen. Da geht es eben gerade um solche Sachen, weil du vorhin angesprochen hast, Atmen, Kältetherapie und so weiter. Und das lasse ich jetzt natürlich auch meinen Sportler mit einfließen, weil am Ende vom Tag geht es in diesem Gesundheitsstudium, was ich da jetzt gerade mache, geht es darum, den Körper auf Mitochondrienbasis zu trainieren und den Mitochondrien die bestmögliche Chance zu geben, Energie zu produzieren. Und das hilft natürlich meinen Sportlern auch. Und jetzt habe ich natürlich dann so einen anderen Coach, der mich da coacht. Was kann ich auf Zellebene auch für Reize setzen, um den Mitochondrien die bestmögliche Chance zu geben, Energie zu produzieren? Und das lasse ich dann natürlich auch bei meinen Sportlern mit einfließen.
Wir wandern kurz weg. Du hast Atemtechnik angesprochen. Wir hatten vorher schon einmal so kurz das angerissen. Atmung gibt es ja ganz, ganz viel. Wir wissen, da gibt es Eisbäder in der Eishalle.
Ja.
Wim Hof kommt einem da als erstes in den Kopf, wenn man dann da drüber nachdenkt. Aha. Atmung, Kälte, Wasser. Wim Hof, ja, cool. Immer ein bisschen kritisch, wenn man Atmung und Eiswasser zusammenbringt. Wie viel man da machen will, muss, glaube ich, jeder selber dann auch entscheiden, was man machen kann, was man tut.
Also Atmung und Wasser, kann ich schon mal sagen, ist nicht gerade die beste Idee. Vor allem alleine. Also sollte man lieber getrennt voneinander praktizieren.
Wie kann man sich das vorstellen als Zuhörer? Da sitzen dann 20 Eishockeyspieler im Kreis, halten sich an den Händen und atmen gemeinsam.
Nein, aber es gibt Atmung ist oft mal so ein Thema, was, es ist auch ganz viel cooles Marketing natürlich dahinter, aber man muss, es ist relativ einfach bei jedem, was machst du, wenn du erschrickst? Atmest du ein oder atmest du aus? Aha. Welches System wird getriggert? Ja, Sympathikus, du wirst auf Go geschalten, du wirst wacher. Er hat evolutionär natürlich auch, ich meine, früher, wenn du da durchläufst durch die Steppe, da kommt ein Löwe ums Eck, dann wäre es schon auch ganz cool, wenn dein Nervensystem erstmal richtig hochgefahren ist und du ins Machen, ins Go geschalten wirst. Und über die Atmung kannst du halt genau zwischen diesen beiden Systemen, Sympathikus und Parasympathikus, hin und her switchen. Und im Prinzip ist jedes Ausatmen Beruhigung. Und dann haben wir halt solche Geschichten. Nein, wir halten es nicht in der Hand, aber wenn du versuch mal durch die Nase zu atmen, ist dann auch nochmal aus bestimmten Gründen ein bisschen besser. Ja, gibt es dann Links-Rechts-Atmung. Aber nee, einfach nur hier, ich konzentriere mich mal auf die Nasenatmung, konzentriere mich auf die Ausatmung, atme zum Beispiel relativ einfach gesagt 4 Sekunden ein, 8 Sekunden aus und schon bin ich im parasympathischen oder trigger das parasympathische System und komme in die Entspannung. Und allein sowas kann ja schon helfen, nach einem anstrengenden Wechsel oder nach einer anstrengenden Situation seinen Körper runterzufahren. Also über die Atmung kannst du dich so ein bisschen ans Lenkrad setzen, das autonome Nervensystem setzen und dann so zwischen diesen beiden Modi hin und her switchen.
Stelle ich mir gerade für einen Sportler im Bereich Eishockey sehr spannend vor, wenn du 40 Sekunden auf dem Eis hast und da danach grob 120 Sekunden auf der Bank, um wieder runterzufahren, um den Puls wieder in den Griff zu bekommen, um diese kurze Regeneration auch zu nutzen.
Man sieht es ja auch bei anderen Sportlern, dann atmen sie lange aus und dann kommt der Freistoß, dann kommt der Elfmeter, dann kommt irgendwas. Ja, das ist dann schon so ein bisschen das ist ja auch das, was Wim Hof ein bisschen oder auch sehr, sehr häufig beschreibt, diesen Flow-Zustand. Und das kann man natürlich trainieren. Ich meine, es gibt Mönche, die sitzen, weiß ich nicht, tagelang in der Eiseskälte und um sie rum fängt an, der Schnee zu schmelzen. Ja, aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit Atmung zu tun. Wie sie das machen, verrückt. Aber es gibt's, es ist kein Blödsinn. Aber da wird die Atmung sicherlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Soweit sind wir nicht, aber das sind halt so kleine Bausteine zusätzlich noch.
Ich finde es immer schön, wenn man darüber spricht und man hört die erste Ausformung und denkt sich immer so, okay, das klingt ein bisschen komisch, das hat so einen ESO-Klang und was nicht alles. Und dann unterhält man sich 2 Sekunden weiter und dann denkt man sich so, stimmt, macht schon Sinn. Und da aber das Ding zu finden, dann stehen da 25 Jungs vor dir, breit wie Schränke, hoch wie Türme und gucken dich an und sagen, ich soll atmen.
Das ist schon sicherlich auch, man muss das richtig verpacken. Ja. Aber das ist mit allem so. Ich meine, wenn ich mich jetzt da im Kraftraum oberlehrerhaft hinstellen würde und sagen würde zu einem Spieler, der schon 10 Jahre Eishockey spielt, du hast alles falsch gemacht, ich mache dir jetzt einen neuen Plan, dann kann ich wahrscheinlich meine Sachen packen und wieder gehen. Und das sind wir dann auch wieder bei dem Menschlichen. Ich bin eher so einer, der sagt, pass mal auf, zeig mir, was du bis jetzt gemacht hast. Es gibt ja einen Grund, warum du hier bist. So viel falsch kann es nicht gewesen sein. Also musst du ja schon relativ viel richtig gemacht haben. Und dann, komm, lass uns das gemeinsam optimieren. Das ist eher meine Herangehensweise, als jetzt alles verändern zu wollen. Mit der Atmung ist es halt vielleicht noch ein Stück weit sensibler. Ist auch nicht für jeden, aber du lernst deine Jungs kennen und dann weißt du ja auch selber, mit wem du das vielleicht ansprechen kannst und bei wem du da direkt vor der Tür stehst.
Ich habe gerade auf die Zeit geschaut und ich habe noch zwei Punkte, auf die ich noch unbedingt mit dir eingehen möchte. Deswegen wird es jetzt ein bisschen hart vom Cut. Das eine ist, du hast vorher schon selber mal gesagt, Eishockey ist kein Gesundheitssport.
Ja.
Wie viel Härte in diesem Sport ist klug und wo sagst du, einerseits mit deiner Erfahrung als Profi, andererseits mit deiner Erfahrung als Athletiktrainer, andererseits mit deiner Erfahrung als Trainer, zu dem Menschen kommen, die nach einer Verletzung wieder aufbauen müssen, egal ob Sportler oder nicht, so weit kannst du gehen, so weit solltest du gehen, hier ist eine Grenze, die solltest du nicht überschreiten, bist du da irgendwie im Gespräch?
Ja, und es gibt zwei Sachen, die sind nicht verhandelbar. Das ist Kopf und das sind so Sachen wie, ja, Krankheit, Infekt, Fieber, das ist nicht verhandelbar. Da hat nichts mit Härte zu tun, das gab es früher auch. Hier, keine Ahnung, da blieb er liegen, weiß nicht, wo er ist und zwei Minuten später spielt er wieder. Das ist Gott sei Dank auch weltweit, ligenweit, auch dann gibt es ein Protokoll, Gehirnerschütterungen, da bist du erstmal raus. Weil das ist halt eine Nummer, die ist halt irreparabel und andere Sachen auch. Aber ich sag mal so, wenn jetzt jemand meint, mit einer kaputten Schulter spielen zu müssen, dann schränkt er sich selbst bewusst, wahrscheinlich bewusst ein und am Ende vom Tag ist es halt nur eine Schulter, die er dann sein Leben lang nicht mehr so benutzen kann, wie halt eine, die vielleicht mit 3 Wochen Pause besser funktioniert hätte. Naja, aber ein gesunder Kopf und ein gesundes Herz, sprich Krankheiten, das ist das Wichtigste. Und alles andere ist auch, hat sich verändert. Ist sicherlich spielerfreundlicher geworden, ja.
Streiten da zwei Herzen in deiner Brust?
Ja, klar.
Also ich will eigentlich, dass du spielst am Freitag. Trainer sagt auch, ich will eigentlich, dass der spielt. Und dann ist die Frage da, kann er nicht? Sollte er nicht?
Ja.
Wonach entscheidet man?
Das ist dann eigentlich auch so ein bisschen, also idealerweise ist es ein runder Tisch. Arzt, Physio, Trainer, Spieler, ich bin auch dabei und dann wird es entschieden. Ja.
War jetzt sehr knapp. Aber ja, es ist schwierig, da ohne ein konkretes Beispiel zu machen.
Das ist aber auch individuell. Wenn das am Anfang der Saison passiert, dann hat man mehr Zeit. Wenn es kurz vor den Playoffs ist, dann oder vor dem Finale, vor dem wichtigen Spiel, das ist dann auch immer wieder so abzuwägen.
Ja.
Ist es ein Schlüsselspieler? Ist es einer, der noch ein bisschen Zeit bekommt? Also das, ja, klar, sollte das keine Rolle spielen, aber das ist eben dieser Profisport, der dich immer gesund ist. Diesen Vertrag unterschreibt man mit sich selbst eigentlich.
Folgefrage für dich und für deinen Kopf. Wie ist es, wenn du im Spiel sitzt? Oben und schaust zu und dann siehst du, da wird ein Check gefahren und einer der Jungs, mit dem du jeden Tag im Kraftraum bist, kommt nur noch irgendwie humpelnd von der Eisfläche runter. Denkt da der arbeitende Teil von dir, da kommt morgen Arbeit auf mich zu? Analysierst du schon, was da jetzt gerade hat passieren können? Oder ist der erste Gedanke so, oh nein, das hat wehgetan? Oder ist da das Erinnern an den eigenen Schmerz zurück, da, haha, damals, das kenne ich noch, das tut weh? Wie funktioniert sowas? Wie geht man damit um, wenn man sieht, dass anderen Menschen Leid angetan wird?
Da haben wir Spieler vielleicht so ein bisschen andere, oder ich sage wir Spieler, weil da bin ich schon noch ein bisschen näher an der Seite. Das schmerzverzerrte Gesicht von einem Spieler, der gerade einen Schuss geblockt hat, was super Geiles für die Mannschaft gemacht hat und du weißt, es tut es einfach nur richtig weh, aber eigentlich ist nicht wirklich was passiert. Im ersten Moment ist es so ein ja, hier gut gemacht, aber im zweiten Moment ist es dann schon so wie so das ist, man sieht es auf der Bande oder an der Bande auf der Bank dann schon so. Das ist so ein anerkennendes Schmunzeln zum Beispiel, wenn du siehst, oh, der ist schmerzverzerrt und du weißt, da ist gar nichts passiert, dann, also wir haben vielleicht ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Schmerz, ja?
Ja.
Aber mein Gedanke, wenn sich ein Spieler verletzt oder wenn er dann so runtergetragen wird, geht es im Prinzip darum, ich will sofort wissen, was ist oder was sein könnte. Und dann geht es bei mir in die Analyse, hätten wir das vermeiden können oder hätten wir es nicht vermeiden können.
Ja.
Und das schreibe ich auch immer mit, weil, naja, das ist ja auch, das ist das Feedback für mich zum Beispiel auch. Und wenn wir es so, wie es am, ja, über den Großteil der Saison war, da ist jetzt ein, ja, wenn man mit dem Knie gegen Pfosten fährt, dann kann ich im Athletiktraining nichts machen. Oder, ja, da, keine Ahnung, einer will zum Wechseln fahren und bekommt einen Schuss gegen den Knöchel und fällt dann, weil eben der Schuss da was im Knöchel kaputt gemacht hat, fällt da 4 Wochen aus, dann kann ich das schon mal auf meine Seite tun, okay, es hat jetzt nicht am Athletiktraining. Also da bin ich dann versucht, das schon auch zu reflektieren und schaue mir die Verletzungen an, wie sie entstanden sind. Könnten wir da vielleicht in Zukunft auch ein bisschen besser arbeiten, um das zu vermeiden? Also das ist meine Herangehensweise bei Verletzungen.
Die zweite Geschichte, die ich selber noch unbedingt wissen will, wir haben jetzt sehr viel über die grundlegende Fitness gesprochen. Jetzt sind gerade Playoffs. Wie verändert sich das, was du machst mit der Mannschaft in den Playoffs im Vergleich zu der regulären Hauptsaison? Gibt es da eine Änderung? Wo willst du die Mannschaft hinbekommen? Jetzt gerade in so einer Phase?
In so einer Phase wie jetzt ist es deutlich, deutlich mehr Regenerationsmanagement. Einfach zu schauen, dass die Jungs im nächsten Spiel mit ihrer maximalen Leistungsfähigkeit auf dem Eis sind. Also nicht nur körperlich, auch mental. Das variiert und das, da kann man auch relativ kreativ sein. Dann kann es auch sein, die...
Geht schlafen,
na klar. Oder, naja, wenn sie halt in der Früh relativ spät aus Ravensburg heimkommen, dann kann es schon auch mal sein, dass sie ein Athletiktraining erwarten. Und ich dann sage so, Jungs, jetzt schnappt euch alle mal was zu trinken, zieht euch ein bisschen was Wärmeres drüber und geht raus, die Sonne scheint, geht mal eine Viertelstunde spazieren, setzt eine bestimmte Atemtechnik ein und versucht so viel Sonnenlicht wie möglich zu tanken. Um danach eben eine verkürzte Session zu machen, um das alles ein bisschen aufzulockern. Also ja, sowas gibt es dann auch. Aber jetzt ist es gerade maximale Regeneration zwischen den Spielen. Das ist für mich genauso. Das ist ja, wie wissen, Eat, Sleep, Hockey, Playoffs. Und im Prinzip ist es bei mir auch nichts anderes. Ich versuche halt dieses Sleep, in Anführungszeichen, Regeneration zu verstärken. Ja.
Ihr Lieben da draußen, falls ihr diesen Rhythmus Eat, Sleep, Hockey gerade genauso liebt wie wir, lasst gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr mehr Interesse habt, darüber zu erfahren, wie Training aussieht, was da genau passiert, ihr dürft euch sehr gerne an den Patrick wenden. Den Namen haben wir gesagt, die Website werdet ihr finden. Schaut gerne nach. Falls ihr selber sagt, ja, ich möchte mich wieder mehr im Spiegel mögen, geht gerne auf die Website drauf. Das hat es mir angetan. Das ist so ein schönes Ding. Das ist ein wunderbares Bild. Das ist cool. Patrick, vielen, vielen Dank dafür, dass du zwischen den Spielen da warst, dass
sehr
du dir
gerne.
Die Zeit genommen
Danke
hast, dass wir es reinbringen konnten. Euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Drückt den Gefällt-mir-Knopf, ihr kennt das regelmäßige Ding. Abonniert den Podcast, teilt ihn mit all euren Freunden und lasst auch gerne Kommentare da. Ihr Lieben, bleibt gesund, macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao.